Buenos dias und herzlich willkommen bei Gate 7, deinem Podcast über Fernweh und Fotografie. In dieser Show geht es um Menschen, für die Reisen mehr ist als Spaß und Erholung. Freue dich auf praktische Tipps und Tricks, wie du tief in fremde Kulturen eintauchst und lerne, deine Abenteuer in bewegenden Bildern festzuhalten, egal mit welcher Kamera. Bist du bereit? Dann los, lass uns abheben mit deinem Gastgeber, Kai Beermann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Gate 7 Podcasts, in dem es um die Themen Fernweh und Fotografie geht. In diesem Interview spreche ich mit Manfred Kriegelstein. Im Hauptberuf Zahnarzt pflegt er seit 1977 intensiv seine Leidenschaft für die Fotografie. Für seine Bilder hat er im Laufe der Jahre zahlreiche Auszeichnungen und Preise erhalten. Damit gilt Manfred Kriegelstein heute als erfolgreichster deutscher Teilnehmer seit Bestehen internationaler Fotosalons. Hinzu kommen diverse Ausstellungen. Sein aktuelles Buch heißt »Die Kunst des Sehens«. Die Handschrift des Fotografen, so sagt Manfred Kriegelstein, kommt aus dem Inneren des Künstlers und kann sich nur ohne Außeneinfluss und Verzicht auf externe Zielvorgaben formen und durch sehr, sehr viel Praxis. Die Schulung des fotografischen Sehens zieht sich wie ein roter Faden durch das Werk von Manfred Kriegelstein. In seinem Buch »Die Kunst des Sehens« regt er dazu an, sich von Zwängen der Technik zu befreien und stattdessen den Fokus auf den kreativen Prozess beim Fotografieren zu legen. Darüber hinaus ermuntert Manfred Kriegelstein dazu, die Sinne für die Essenz der Fotografie zu schärfen, nämlich das Sehen. In Zeiten, in denen viele Hobbyfotografen dank schier unbegrenzter Speichermöglichkeiten im Dauerfeuermodus den Auslöser ihrer Kameras drücken, empfiehlt er, mit mehr Aufmerksamkeit, Geduld und Konzentration an die Fotografie heranzugehen. Diese Tugenden sind nötig, um die Besonderheiten eines Ortes zu erfassen, die Lichtsituation zu erkennen, um daraus dann anschließend konzeptionelle Ideen für die Aufnahmen zu entwickeln. In diesem Interview geht es darum, wie man eine eigene fotografische Handschrift entwickelt und was ein gutes Bild braucht. Außerdem spricht Manfred Kriegelstein darüber, wie wir Bilder betrachten und beurteilen. Abschließend beschreibt er die Phasen, die ein Fotograf im Laufe der Zeit durchläuft. Er zeigt unterschiedliche Wege auf, die alle zum gleichen Ziel führen. Bessere Fotografie durch aufmerksames Sehen und planvolles Vorgehen. Das folgende Interview bietet viele Denkanstöße und praktische Tipps für Fotografen aller Stilrichtungen und Level, die sich künstlerisch weiterentwickeln möchten. Bevor es aber damit losgeht, möchte ich noch ein paar kurze Anmerkungen in eigener Sache loswerden. Zum einen ist da die neue Gate 7 Facebook Community, ganz einfach auffindbar über die Gate 7 Facebook Seite. Ein paar Hörerinnen und Hörer haben sich dort schon eingefunden und je mehr das ebenfalls tun, desto intensiver und spannender werden, denke ich, die Diskussionen, die wir dort in Zukunft führen können. Außerdem werde ich dort immer mal wieder Informationen über geplante Projekte im Rahmen dieses Podcasts diskutieren und vorstellen. Zum einen ist dort die Idee, in Zukunft auch Reisen, Workshops, Dinge, Veranstaltungen anzubieten, mit denen man ein bisschen direkteren Austausch auch haben kann und in die praktische Fotografie gehen kann. Also wer da Lust hat, mit mir in Zukunft mal auf Reisen zu gehen oder mich persönlich bei einem Workshop kennenzulernen, der ist dort in dieser Facebook-Community bestens aufgehoben und erfährt dort alles weitere. Eine andere Möglichkeit, über diese Dinge auf dem Laufenden zu bleiben, ist, sich in den Gate 7 Newsletter einzutragen über die Seite www.gate7.de. Dort findest du das Formular und kannst diesen Newsletter abonnieren. Außerdem, last but not least, eine weitere Neuerung oder etwas, über das ich mich sehr freue. Der Podcast ist nämlich jetzt auch auf Spotify zu abonnieren und hörbar. Also die Show wurde dort akzeptiert auf Spotify und du hast jetzt eine weitere Möglichkeit, dir die Folgen unterwegs anzuhören. Das soll's jetzt aber auch gewesen sein mit den Ankündigungen. Lass uns einsteigen in das Interview mit Manfred Kriegelstein. Hallo Herr Kriegelstein, willkommen in der Show.
Hallo. Eine schöne Show wird es werden, ja.
Ja, das hoffe ich. Ein interessantes Thema haben wir uns auf jeden Fall ausgesucht, das fotografische Sehen, darum geht es heute. Herr Kriegelstein, in der deutschen Fotografenszene sind Sie ja sehr bekannt und auch international haben Sie schon Ihre Bilder ausgestellt. Sie haben in verschiedenen Fachzeitschriften Artikel publiziert. Sie sind Buchautor, also sehr aktiv. Aber für alle die mit Ihrem Namen noch nicht so viel anfangen können, stellen Sie sich doch mal bitte ganz kurz am Anfang in Ihren eigenen Worten vor.
Ja, also ich bin Fotograf aus Leidenschaft, Autodidakt seit 1977. Ich habe was ganz anderes studiert, nämlich Zahnheilkunde. Also vom Beruf bin ich Zahnarzt. Aber seit, ich würde sagen, fast parallel, also mit Examen oder Vorbereitung auf Examen bin ich auch zur Fotografie gekommen. Und beides hat mich sozusagen ja fast gleichwertig im Leben verfolgt jetzt den Negativ an. Also wirklich beschäftigt, in Anspruch genommen, fasziniert. Also sowohl Beruf als auch sozusagen das Hobby oder die Passion sind für mich seit 40 Jahren eine der wichtigsten Dinge in meinem Leben.
Ja, seit 40 Jahren spielt die Fotografie eine zentrale Rolle in Ihrem Leben. Haben Sie denn in Ihrem Beruf der Zahntechnik oder in dem Bereich irgendwann auch gearbeitet oder ist dann die Fotografie auch schnell zu Ihrem Hauptstandbein geworden, beruflicher Natur?
Nein. Im Gegenteil, also Zahntechnik nicht, sondern Zahnheilkunde. Also ich bin Zahnarzt. Nein, also die Fotografie, ich habe sozusagen die Fotografie immer als Passion betrieben, also niemals damit Geld verdient.
Ja, okay, das kann
ja. Das ist auch einer der großen Vorteile. Ich denke, das ist ein entscheidender Vorteil und das haben ja auch schon viele Profifotografen bestätigt, weil ich grundsätzlich nur das fotografiere, was ich will, was aus mir rauskommt und lasse mir da absolut selber die Freiheit. Also ich mache nie Auftragsarbeiten.
Ja. Ah, das ist interessant. Also das berichten viele, die ja so ein bisschen an der Schwelle stehen, wo sie überlegen, den Hauptberuf zu beenden und sich ganz der Fotografie zu widmen, dass da dann doch immer so der Hinweis kommt, dass sich derjenige das wirklich sehr gut überlegen sollte, ne? Dass,
also ich würde mal sagen, die Leute, die hier mit freien Arbeiten ihren Lebensunterhalt gut verdienen können, die können sie an Fingern von zwei Händen abzählen.
Ja.
Also das sind nicht viele. Wer Geld verdient, macht das mit Auftragsarbeit in der Regel, aber die sind dann eben halt nicht frei. Und ich kenne natürlich auch viele und die sagen, wir beneiden dich. Wenn wir abends nach Hause kommen und unsere Aufträge machen, dann haben wir einfach keine Lust mehr, irgendwas Freies zu machen.
Ja.
Das ist einfach so, ja.
Ja, da kann die Leidenschaft sehr drunter leiden. Und wenn dann dort Druck noch dazu kommt, dass man damit sein Geld verdienen
muss. Natürlich, na klar. Ja. Und man muss halt den Geschmack bedienen. Und das würde ich niemals machen.
Ja, das ist auch ganz entscheidend.
Und unter gar keinen Umständen. Also ich war auch in meinen langen Jahren dieser Wettbewerbsfotografie immer Trendsetter. Also ich habe ganz oft neue Wege gefunden, die sich dann auch durchgesetzt haben, aber ich würde jetzt nie sozusagen auf irgendwelchen Vorbildern folgen.
Hm. Was war denn damals das, was Sie an der Fotografie gereizt hat?
Also es fing ja eigentlich ganz, also ein bisschen untypisch an, weil wenn man sonst so andere Biografien liest, dann haben die Leute immer mit 12 Jahren eine Box vom Papa geschenkt bekommen, ja. Irgendwie so eine Art Verklick und haben dann losgelegt. Nein, ich habe überhaupt gar keine Berührung mit der Fotografie gehabt. Tatsächlich bis so ungefähr 76, also in den letzten Zügen des Studiums. Und das war wiederum reiner Zufall, weil ich mir eine Kamera, also ich war auf dem Weg in den Urlaub und hatte eigentlich überhaupt nichts. Und da gab es damals so eine, ich glaube, das werden Sie gar nicht mehr kennen, Pocket 110 hieß es. Das war so ein ganz kleines Bildformat, so ein bisschen von Kodak, glaube ich, rausgebracht, so ein bisschen in Richtung Minox. Und dachte ich, naja, du musst dann für den Urlaub dann wenigstens mal sowas mitnehmen. Und dann habe ich mir sowas gekauft und habe gemerkt, ach, das ist ja klasse, du kannst ja so eigene Produkte schaffen. Und dann habe ich mir, war ja noch Student, hatte ja auch kein Geld, hatte ich mir dann hier in Berlin so eine gebrauchte Spiegelreflexkamera gekauft, weil mich das dann doch fasziniert hat, ein bisschen mehr zu machen. Und hatte dann riesiges Glück, weil bei dem Fotohändler, lag so ein Werbezettel aus von der Fotografenvereinigung Berlin-Kreuzberg. Das war so ein Fotoclub. Und dachte ich, ach, da kannst du ja mal hingehen. Und ich hatte auch keine Lust, mal über Büchern zu sitzen. Also ich war ganz froh, dass ich da so ein Pendant zur Examensvorbereitung hatte. Und da bin ich mal hin und das waren klasse Leute. Und der Vorsitzende damals war eben halt ein sehr guter Fotograf. Und das ist eben Zufall. Ja, so ein Club steht und fällt mit dem Vorsitzenden. Und da habe ich viel gelernt. Ja, also da habe ich wirklich sehr viel gelernt. Vor allen Dingen eine ganz wichtige Sache, was sonst in der Amateurfotografie weitgehend vernachlässigt wird, nämlich die konzeptionelle Fotografie. Sich ein Thema suchen und dann fotografieren und nicht sozusagen aus jedem Dorf einen Köter sammeln.
Ja.
Oh. Und das hat mich weitergebracht. Und das war auch ein Club, der Vorsitzende sehr aktiv war in der internationalen Wettbewerbsfotografie. So bin ich da reingekommen. Und ich stehe dem jetzt sehr kritisch gegenüber. Aber ich denke, für einen Anfänger oder für einen engagierten Amateurfotografen gibt es nichts Besseres, um eigentlich seine eigene Leistung zu überprüfen. Ja, wenn Oma, Opa, Onkel, Tante sagen, das ist ja ein tolles Bild. Naja, dann ist es halt subjektiv, empfinden die das so. Aber es hat nichts mit einer objektiven Qualität zu tun. Und durch diese Wettbewerbe, wenn sie Urteile von, weiß ich hier, 100 Juroren über ihre Bilder haben, dann haben sie schon ein bisschen mehr Aussage. Ne?
In welcher Weise stehen Sie diesem Konzept der Fotografie-Wettbewerbe kritisch gegenüber? Wie genau meinen Sie das?
Naja, es ist ja so. Also grundsätzlich ist es jetzt eine riesen internationale Geschäftemacherei geworden. Also diese Entry-Fee, das ist wahnsinnig hoch geworden. Alles. Aber das Hauptargument dagegen ist, erstens, es sind fast immer Einzelbildwettbewerbe und das Einzelbild ist der Tod der Fotografie. Also es werden ja nirgendwo, also ganz selten mal Kollektionen verlangt. Also diese Einzelbildfotografie ist würde ich sagen, eher in Hemmnis. Das Zweite ist, sie werden ja, also die Innovationen, die kommen ja nicht von den Juroren, sondern die kommen von den Fotografen. Logisch. So. Wenn jetzt aber die Beurteilungsebene, die Juroren hinterherhinken, dann bremsen sie die irgendwann mal aus und dann sagen sie, die Fotografen, was soll ich da noch mitmachen? Ja, die verstehen die Bilder überhaupt nicht. Also das ist ein ganz großes Problem. Die Juroren-Ebene, die ist ja auch wirklich ganz dünne Personaldecke. Es wird zwar oft, finden Sie einen, der da mal als Juror sich bezeichnet, aber wer wirklich Ahnung hat, ist ganz dünn. Ja. Also dann müssen viele eben mit Fehlurteilen leben, geben es dann auf, was sehr schade wäre, weil sie unter Umständen wirklich tolle Sachen haben. Aber das Hauptargument ist eben, dass sie mit ihren Innovationen nicht wirklich bewertet werden können, ab einer bestimmten Spitze, zumindest wenn es vom Mainstream abweicht. Und das Zweite ist, dass sie hauptsächlich die Einzelbilder haben und mit ihren Kollektionen gar keine Chance haben, die mal auch gut zu zeigen. Also ich habe relativ früh angefangen, dann eher schon in Einzelausstellungen zu denken. Das habe ich relativ früh gemacht. Also ich glaube, 1981 hatte ich meine erste Einzelausstellung. Das ist früh, also 4 Jahre, das ist früh.
Ja, das stimmt. Ja, meinen Sie? Ja, und was gegen oder solche Bilderwettbewerbe eben auch spricht, ist, dass wenn man auf irgendetwas hinarbeitet, dass der Antrieb ja ein ganz anderer ist, als wenn man frei an die Fotografie herangeht und wirklich Bilder macht, die aus einem selbst herauskommen.
Ja, also wie gesagt, ich würde diese Wettbewerbs, ob international, ist egal, nicht unbedingt schlecht reden für Anfänger. Aber irgendwann mal gibt es eine Grenze. Also man muss es mal halt durchmachen und dann ist aber auch gut. Das große Problem, was man vielleicht nochmal sagen sollte, ich habe da so mal zwei Begriffe gewählt, die finale und die kausale Fotografie. Final bedeutet, dass sie eben sich nach einem bestimmten Ziel richten, also sozusagen eine Vorgabe haben. Die kann ganz banal ein Auftrag sein für den Profifotografen. Es kann aber auch sein, bei diesen Wettbewerben, dass sie einfach gewinnen wollen und wissen, das ist jetzt, kommt jetzt gut an und machen sowas. Aber die Gefahr ist, dass sie sich von sich selbst, also von ihrer künstlerischen Seele entfernen. Und deswegen bin ich eher ein Fan der kausalen Fotografie, die aus einem selber rauskommt. Also wo der Grund darin liegt, was aus ihrem Inneren kommt und umgesetzt werden will. Und jetzt, wenn sie Glück haben, und wie gesagt, ich hatte das in den 80er, 90er Jahren, ist das, was Sie machen, was Sie neu machen, aus sich heraus, auch das, was plötzlich durchschlägt. Aber es muss nicht so sein. Ich hatte halt Glück. Und deswegen denke ich, man muss es halt sehen, was will man mit der Fotografie? Und ich will mit der Fotografie aus mir heraus was ausdrücken und nicht für jemand etwas machen. Das ist ganz kurz der Unterschied. Deswegen habe ich auch kein Vorbild. Wenn ich ja gelegentlich gefragt, ich habe keine Vorbilder in der Fotografie. Also im Gegenteil, also fast im Gegenteil. Wenn ich jetzt sage zum Beispiel, oder ich weiß, mich würde mal, so war es zum Beispiel Kuba interessieren, fotografisch, dann würde ich mir niemals eine Kuba-Ausstellung von guten Fotografen angucken oder ein Kuba-Buch, sondern allenfalls irgendwie einen schlechten Reiseführer. Ja, weil ich auf gar keinen Fall irgendwie Bilder in meinem Kopf haben will, sondern ich will die aus mir selbst heraus machen. Und will ja auch in meiner Handschrift bleiben, die mir komischerweise sehr schnell geformt hat. Also ich war selber überrascht. Also wenn man das so jetzt mit einer ganz großen Überschrift machen will, dann ist es einfach die Ästhetik der Vergänglichkeit, die so mein fotografisches Thema ist. Und wenn Sie dann Bezug auf mein neues Buch nehmen wollen, dann ist es so, dass ich schon in meinen ersten Aufnahmen, also innerhalb meiner ersten 10 Dia-Filme, Bilder gemacht habe, die auch jetzt, die hier könnte ich jetzt nahtlos in Ausstellung von mir hängen. Das war damals in diesen Kreuzberger Abrisshäusern. Also ich war Ende der 70er Jahre in den Kreuzberger Bezirk und habe mich gewundert, dass viele Häuser offen standen und die Wohnung, also leer, und ich bin da durchgegangen und ich habe das gar nicht so richtig verstanden damals. Und der Begriff der Hausbesetzer, der kam mir erst da Ende, also 79, 81 sowas, oder 79, 80, das schwappte dann vom Frankfurter Westend hier rüber. Aber es war damals zum Anfang völlig unpolitisch. Ja, sie hatten die leeren Wohnungen, mich hat nur die Ästhetik fasziniert, und das finde ich auch nach wie vor, ist das, was aus mir rauskommt und was ich liebe an der Fotografie. Also ich erinnere mich an eine schöne Anekdote. Ich hatte eine Ausstellung über meine alten Räume. Ich habe ja was heutzutage als Lost Places bezeichnet wird, ja schon von Anfang an gemacht. Da kannte man den Begriff überhaupt nicht. Also auch hier in den Kasernen, das hatte ich schon Ende der 90er Jahre. Jedenfalls hatte ich so eine Ausstellung, kommt so eine ältere Dame, feine ältere Dame, war ein bisschen kleiner als ich, das gehört ja nicht viel, und guckte so nach oben und sagte, Mann, müssen Sie depressiv sein. Muss ich ein bisschen lachen, sagte ich, wissen Sie, liebe Frau, das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich depressiv wäre, könnte ich sowas gar nicht fotografieren. Ja, also das ist ganz interessant, ja, und das stimmt, ich bin ja eher ein absoluter Optimist, und das Entscheidende ist ja, dass ich ja immer den ästhetischen Extrakt suche. Also ich habe auch mal so ein schönes Beispiel, wenn einer meiner Ausstellungen irgendwie eine Dame mit einem Champagnerglas vor meinen Bildern steht und sagt, oh toll, und vielleicht sogar unter Umständen es kauft, wenn ich die mitnehmen würde in die Location, wo es gemacht ist, dann würde die nach 5 Minuten schreiend rausrennen. Das finde ich so faszinierend, die Kraft der Fotografie zu nutzen, um etwas sichtbar zu machen, was man normalerweise nicht sieht, selbst wenn man da ist.
Ja, ja.
Also das ist nämlich einer der wichtigsten Kriterien der Fotografie.
Mhm. Ja, da steckt schon jetzt sehr viel drin in dem, was Sie gesagt haben. Eben, Sie haben Ihr Buch erwähnt, über das wir heute sprechen wollen. Das heißt, der Titel ist Die Kunst des Sehens. Und darin geht es eben auch um das, was Sie erwähnt haben oder umrissen haben mit den Begriffen kausale Fotografie, künstlerische Seele entdecken und irgendwann zu einer eigenen fotografischen Handschrift zu kommen. Das sind wirklich sehr spannende Themen, und ich habe mich sehr auf dieses Gespräch mit Ihnen darüber gefreut, weil ich Ihr Buch schon vor einiger Zeit gelesen habe und es wirklich sehr zu schätzen weiß. Ich finde, es ist ein ganz toller Ansatzpunkt für alle, die sich mit diesen Themen beschäftigen wollen, einfach dem auf die Spur zu kommen, was die Essenz der Fotografie eigentlich ist und was wirklich starke starke Fotografien und Bilder ausmacht. In der Einleitung des Buches, da findet sich ein Zitat des US-amerikanischen Landschaftsfotografen Ansel Adams, was ich sehr, sehr spannend finde. Und da heißt es, there's nothing worse than a sharp image of a fuzzy concept. Also ja, auf Deutsch übersetzt, es gibt nichts Schlimmeres als ein gestochen scharfes Bild eines schwammigen Konzeptes.
Richtig.
Können Sie das?
Also das ist einfach klar. Da haben sie aber in den 70er, 80er Jahren kämpfen müssen. Da war es wirklich noch, ein Bild muss erstmal scharf sein. Ja? Ja, das ist interessant. Ich meine, außer natürlich diese technische tiefenscharfe Regelung, aber sonst muss ein bisschen einen scharfen Punkt haben. Das ist falsch. Es hat sich aber erst, also ich habe immer dagegen gekämpft, also ich habe ja schon Bewegungsverwischung auch schon in den 80er Jahren gemacht. Aber für mich war der grundsätzliche Bruch, also wirklich die innere fotografische Revolution, der Anfang der digitalen Bildbearbeitung. Und es war so, ich weiß das ganz genau noch, das war 1900, so ungefähr 90, 92. Da hatte ich noch so einen Würfel-Mac. Und wenn sie den Befehl gegeben haben, das war, glaube ich, eine Photoshop-Version 1.4 oder sowas, ja, dann konnte er erstmal einen Kaffee trinken gehen, ja, bevor er irgendwas gemacht hat. Aber das Entscheidende war, ich konnte meine Gedanken umsetzen. Und ich hatte davor das Gefühl, dass ich an einer Mauer bin, fotografisch, und nur rechts und links langlaufen kann. Ja, also nicht, dass ich rückwärts, also schlechter wurde oder so, aber ich kam nicht weiter. Kam nichts Neues. Und dann kam diese digitale Bildbearbeitung. Und dann war es so, dass ich gelesen habe, man kann aus einer Datei wieder ein Dia machen, sozusagen ein richtiges Bild. Vielleicht, was? Ach, gibt es doch Quatsch. Und dann habe ich mal rumtelefoniert hier in Berlin. Tatsächlich, da gab es jemanden, wenn ich denen sozusagen das Bild auf einer Festplatte, ja, also ich glaube 60 Megabyte war dann so groß wie ein Schuhkarton, dahin gebracht habe, dann hat der mir 3 Tage später ein Dia gezeigt und ich bin fast ausgeflippt. Das war irre. Ja, ich habe das auch gar noch. Es war wirklich irre. Und das war für mich ein absoluter Durchbruch. Es war natürlich zum Anfang alles von heute sieht aus kitsch und dilettantisch, also mit den heutigen Komposen, glaube ich, nicht zu vergleichen. Aber dieser Gedanke, dass es jetzt möglich war, die Subjektivität, die eigene Subjektivität noch mehr in die Bilder einzubringen, als es vorher möglich war, das fand ich einfach toll. Und jetzt, um mich auf Frage zu kommen mit dem Scharfen, es ist ja so, und jetzt ist es so, dass sich meines Erachtens Malerei und Fotografie völlig überschneiden. Also Sie können ja ein Bild aus so vielen Teilen zusammensetzen und verändern, dass Sie eigentlich wie ein Maler arbeiten. Manchmal ist es sogar so, ich mache Bilder, da sitze ich wirklich vor einer leeren Leinwand, also das heißt vor einem leeren Bildschirm, und fange an, das Bild völlig, völlig neu zu konzipieren. Oder manchmal optimiere ich auch bloß ein Bild. Ja? Also dann denkt man, das ist alles, oder es wirkt so, oder denkt man, hört sich so ein bisschen täuschfrisch an. Nein, also es wirkt so, als ob es eine reine Live-Aufnahme ist, ist aber schon in Form optimiert und auch manipuliert. Also auf jeden Fall denken Sie jetzt ganz anders als früher. Sie sind viel weniger abhängig vom Motiv. Und ich habe ja, als ich damals angefangen habe, natürlich als Anfänger hat man bestimmte Vorgaben, was man machen soll, man lernt und so. Dann habe ich immer, bin ich so durch die Bezirke gegangen, so Kreuzberg, und habe dann immer geguckt so. Und bis mich was angesprochen hat. Und dann habe ich mal ein ganz tolles Bild gemacht, zu dem ich jetzt auch noch stehe, was in dem Buch drin ist, so eine alte Frau hinterm Fenster. Boah, durch Zufall. Stativ war aufgebaut und die kamen da an, also keiner Zufall. So, und die nächsten Wochen nichts, da war ich richtig frustriert. Und dann habe ich überlegt, das ist ja eigentlich Quatsch. Ich suche mir nur die Location, die Bühne, das ist für mich immer das Wichtigste, die Bühne, und dann baue ich mir das. Dann suche ich mir Protagonisten, also Kinder, die da spielen, und sage, pass mal auf, kommt mal her, ihr könnt hier mal mitmachen. Also sozusagen das Bild im Kopf haben und nicht nach dem Bild suchen. Das ist das Entscheidende, glaube ich, auch in der Entwicklung eines Fotografen.
Mm, ja. Ja, es gibt da ein ganz gutes anderes Beispiel auch oder einige Beispiele in Ihrem Buch, aber eines, das ist in Havanna entstanden, ne? Von einem Fenster, von der Perspektive von oben auf eine Straßenkreuzung aufgenommen.
Genau. Aber das ist jetzt wirklich fotografiert. Also da habe ich jetzt nicht die Taxifahrer da unten dirigiert, wäre auch schlecht möglich gewesen, sondern da habe ich einfach von oben, also die Bühne war diese Kreuzung, weil genau, von oben war das einfach eine perfekter Hintergrund mit diesem Verkehrsschild, das war klasse. Und dann sind die immer, aus welchen Gründen auch immer, da rumgefahren und dann habe ich einfach nur abgewartet, bis sozusagen eine interessante Konstellation da zu sehen war und habe immer mal wieder raufgedrückt. Ja, stimmt. Also das ist auch etwas, wo ich mich vielleicht von reinen Street-Fotografen unterscheide. Ich lege höchsten Wert auf gestalterische Perfektion. Also so ungefähr, naja, der ist so schnell gelaufen und das Blumenauto war halt dahinter, zählt nicht. Dann kann man die Aufnahme nicht machen. Es gibt extrem viele Aufnahmen, die ich nicht gemacht habe, weil sie kein Bild ergeben haben, obwohl sie gut zu meinem Thema gepasst hätten. Also für mich ist die Perfektion des Bildes als erstmal ganz vorrangig. Und dann kommt erst sozusagen, ob das Thema erfüllt ist. Also ich habe mal so den bösen Satz gesagt, der Inhalt eines Bildes ist nicht annähernd so wichtig wie die Umsetzung. Also es gibt da einen schönen Spruch aus der Musik, ist egal, was du spielst, wichtig ist, wie du spielst. Und das halte ich für die Fotografie genauso. Es ist egal, welches Thema jemand hat oder was er macht. Es ist immer wichtig, wie er es fotografiert. Also das ist auch ein ganz grundsätzlicher Unterschied zwischen Laien und jemand, der schon lange fotografiert. Und zwar ganz einfach. Wenn Sie, also Beispiel, die junge Mutter kommt nach ihrem Schwangerschaftsurlaub wieder in die Firma. Und zeigt voller Stolz so eine Handvoll Abzüge von ihrem Baby. Dann werden die alle sagen, oh, das sind ja tolle Fotos. So, ja Quatsch, die Fotos sind ganz großer Mist. Das Baby mag ja toll sein. Und das ist es, was ich meine. Ein Laie urteilt immer motivbezogen, inhaltsbezogen. Und wenn man sich lange mit der Fotografie beschäftigt hat, dann urteilt man überhaupt nicht. Der Inhalt ist fast nicht so wichtig, sondern wie hat der das umgesetzt? Wie hat der das gesehen? Ja, dann ist das ist dann das absolut Entscheidende. Und da muss man drauf achten. Also, dass man Leute, die, also sagen wir mal so, um das mal provozierend zu sagen, wenn da irgendwo ein Foto ist, wo gerade was ganz Schlimmes, Furchtbares passiert. Ich würde es nicht fotografieren, wenn der Hintergrund nicht stimmt. Ja, also für mich ist ein Foto immer ein ästhetisches Produkt. Das heißt, oft ist es auch so, wenn ich so Straßenfotografie mache oder auch Reisefotografie, ich suche mir immer erst die Bühne, bevor die Protagonisten kommen. Ja, also das ist für mich ganz, ganz vorrangig. Und dann kommt ja immer die Diskussion, ja, das ist bei Live-Fotografie natürlich nicht so einfach wie bei dir in den Kasernen. Da sage ich, stimmt. Aber ein gutes Live-Foto wiegt dann natürlich auch schwerer. Ja, weil es eben sehr viel seltener ist und sehr viel auch schwieriger zu machen ist. Und deswegen habe ich ja damals in Kreuzbach angefangen, sozusagen die Szenen zu stellen. Also diese Bilder von den Kinderspielen, die sind natürlich gestellt in gewisser Weise, ja. Die Kinder spielten zwar da, aber ich habe gesagt, so, pass mal auf, jetzt gehe ich nach oben in den ersten Stock, kriege die Kamera so ein bisschen auf dem Stativ, kippe ich die so ein bisschen aus dem Fenster. So, und dann auf Befehl, macht ihr da mal eure Kreisbewegung. Und
ne? Ja. Ja, aber die Herangehensweise. Ja. Nee, aber diese Herangehensweise daran, eben ein Bild so aufzubauen und so zu denken, so schrittweise sich da heranzutasten, die formalen Dinge einzuhalten, die finde ich, die beschreiben Sie auch sehr gut in Ihrem Buch, wo es ja am Anfang auch darum geht, ja, wie einfach ein Bild oder je einfacher ein Bild ist, desto zugänglicher ist es für uns Mensch als Menschen dieses Bild eben auch zu erfassen. Das finde ich ist ein sehr spannendes Thema auch. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie wir an Bilder rangehen, wenn wir es das erste Mal sehen und was uns dabei hilft, ein Bild zu verstehen.
Also, es ist ja so, ich hatte als Anfänger so einen interessanten Satz von dem Herrn Spörl. Spörl, der hat über alles geschrieben, und da von Tabakpfeifen, Kaminer, auch ein bisschen über die Fotografie. Und dann sagt er, ein gutes Bild muss mit einem Fettstift auf dem Pergament nachskizziert werden können. Das heißt, es muss ganz klar aufgebaut sein. Und das ist auch hirnphysiologisch ganz leicht nachzuvollziehen, weil wir kriegen ja eine Unmenge an Informationen, visuellen Informationen am Tag. Und da muss das Gehirn rausfiltern. Das heißt, ein Bild, was schon einfach ist, also was schon weniger Einzelstrukturen hat und ruhiger aufgebaut ist, passiert natürlich unsere visuellen Schranken im Gehirn viel leichter, weil das sozusagen schon gebündelt ist und bekannt ist. Oder wenn Sie zum Beispiel denken, Sie fotografieren ein Kornfeld, wie viele Tausende von Hallen da sind. Aber das stört uns nicht, weil wir die als ganzheitliches wahrnehmen, weil wir das schon wissen. Wir wissen, wie ein Halm aussieht. Wir brauchen nicht mehr einzeln identifizieren, sehen sozusagen den ganzen Block. Das heißt, je einfacher ein Bild aufgebaut ist, desto leichter geht es zum Gehirn und wir verstehen es besser, als wenn es ein völliges Durcheinander ist. Und da gibt es halt so ein paar einfache Tricks. Also, weil ich mache hier gerade wieder ein Bild gerade und so eine Geschichte, dass man darauf achtet, dass die hellsten Stellen möglichst nicht am Bildrand sind. Ja, weil das der Blick dann rausgezogen wird. Es sei denn, man beabsichtigt es aus irgendeinem Grund. Also wenn es bewusst ist, okay. Aber wenn man das nicht will, wenn also man die Aufmerksamkeit im Zentrum des Bildes lassen will, dann sollte man die hellen Stellen nicht am Bildrand machen. Also ja, das kann man eigentlich auch überall nachlesen. Sowas, ja, also um nochmal auf das Buch zu kommen, es ist ja so, ich habe hin und wieder, weil ich auch mal für Zeitschriften schreibe, mal Anfragen gehabt, aber das sollte dann immer so ein ganz wissenschaftlich trockenes Gestaltungsbuch werden. Das war nie so mein Ding. Und hier kam der D-Punkt Verlag und mit dem Verleger ist mich sofort super verstanden, der ein etwas anderes Konzept hatte, nämlich die Bilder gleichwertig mit dem Text zu präsentieren. Also die Bilder nicht nur als Illustration zu nehmen, sondern mit den Bildern den Leser sozusagen in das Buch zu führen und dann auch die Erklärung möglichst kurz zu halten, dass sie verständlich bleiben.
Ja.
Ja, und ich denke, das ist ganz gut gelungen.
Das ist sehr, sehr gut gelungen, finde ich auch, genau. Gerade bei diesem Thema der Abstraktion, die wir eben oder über das wir eben gesprochen haben, oder die Komposition einfach zu halten, nicht chaotisch, so dass es leichter ist für den Betrachter, das Motiv auch zu erfassen. Also da schreiben Sie bei einem Beispiel oder Sie vergleichen das so ein bisschen mit jemandem, der anfängt, Klavier zu spielen. Da gibt es ja immer dieses Stück für Elise, was jeder so spielt, ne? Genau. Das klingt dann ganz schön, das ist sehr einfach und genauso, das übertragen Sie auch auf die Fotografie, dass man einfach mal sich ganz simple Komposition sucht, Motive und den Bildaufbau da einmal so nach, ich hätte jetzt fast gesagt Schema F, aber wirklich ganz runterzubrechen auf die elementaren Dinge, auf die es da ankommt. Und das einfach wirklich über einen längeren Zeitraum zu praktizieren, bis das so in Fleisch und Blut übergegangen ist oder in das Sehen.
Genau. Das hat zwei Vorteile. Wenn Sie dann mal wirklich mal schnelle Fotografie machen müssen, also, weiß ich, Sport, Live oder sonst was, dann brauchen Sie nicht mehr lange zu überlegen. Ja, Sie sehen sofort, wie muss das Ding im Sucher sitzen. Die andere Sache ist, die für mich eigentlich auch eigentlich fast noch wichtiger ist, weil ich eher nicht so der schnelle Fotograf bin, Sie erkennen Bühnen besser. Sie erkennen einfach bestimmte formale Strukturen und Korrespondenzen, mit denen Sie dann was machen können. Aber sozusagen die Voraussetzung für ein Bild sehen Sie vielleicht eher dann als andere, die da dieses formale Sehen nicht so trainiert haben. Und das macht mir immer wieder sehr viel Spaß, wenn ich irgendwo bin und sage,
ja, diese Ecke, das ist ja klasse. Ja, da, damit kann man was machen.
Mhm. Ja, ja, dieses sich Bühnen suchen, das ist wirklich ein ganz toller Tipp. Also das können ja Fassaden sein, es kann diese Kreuzung sein, oder es ja kann auch dann eine Fassade sein, wo die Struktur einfach interessant ist. Es können dann Farben sein, es kann ein Licht sein, wo man dann eben wartet, bis sich ein anderes Element noch fügt oder bis ja ein Mensch noch dazukommt oder irgendeine zweite Ebene.
Ja, genau. Also genau. Vielleicht noch eine Sache, die ganz interessant ist, weil es ja ein bisschen um das fotografische Denken geht. Ich weiß, als ich noch so in den ersten Phasen dieser Wettbewerbsfotografie war, dann habe ich durch den Sucher geguckt und habe gedacht, das Bild gesehen, okay, Goldmedaille in Macron. Ja, ja, wirklich. Heute überhaupt nicht mehr. Heute gucke ich durch und denke mir, A1, halber Rahmen, Hahnemühle, Museum Etching. Also ich sehe das fertige Bild dann schon gerahmt an der Wand für eine Ausstellung. Und früher habe ich beim Wettbewerb den Erfolg des Wettbewerbs sozusagen im Kopf gehabt, was mich heute überhaupt nicht mehr interessiert, sondern wie wirkt das Bild dann für den Betrachter? Also wie kann ich es präsentieren? Das habe ich dann im Kopf.
Okay. Bei der Essenz der Fotografie, da nennen Sie in Ihrem Buch fünf ja, Grundbereiche. Den einen haben wir eben schon thematisiert, das ist so die Abstraktion und die Reduktion eines Bildes auf die wesentlichen Elemente. Dann als zweiten Punkt führen Sie auf Emotion und Achtsamkeit. Was hat es damit auf sich?
Also für mich ist ja ein Bild oder sagen wir so, die besten Bilder sind die, die für mich über den Fotografen genauso viel aussagen wie über das Motiv. Mhm. Und also Fotografie ist eine extreme Sache der Emotionen. Also ich habe das selber schon am eigenen Leib erlebt. Also angenommen, ich habe mich ja viel in diesen Kasernen rumgetrieben hier in rund um Berlin. Also was man heutzutage so neudeutsch als Lost Places bezeichnet. Und ganz oft auch immer wieder die gleichen Räume besucht. Ehrlich gesagt, oft immer so. Ich habe mal gesagt, also ich fotografiere vielleicht deswegen manchmal ganz gut, weil ich so eine schlechte Orientierung habe, dass ich 10-mal in den gleichen Raum gehe und dann habe ich auch mal ein Bild. Ja, weil ich wirklich, das ist wirklich so. Und jedenfalls, und dann merkte ich, Mensch, heute läuft es überhaupt nicht. Obwohl alles stimmte. Licht war gut, alles. Irgendwie, wie man als Berliner sagt, man war nicht so gut drauf. Und irgendwann mal flutscht es so, weil es ist wirklich eine Sache der inneren Einstellung und sozusagen der seelischen Befindlichkeit. Das ist ganz entscheidend, ja. Und ich weiß nicht, ob dann der Blick anders funktioniert oder ob man besser umsetzen kann. Also es ist ganz komisch, ja. Also wenn ich merke, ich habe keine Lust, gehe ich auch nicht los.
Dann kommen die Fotos nicht.
Dann kommen die. Und ich habe jetzt also 40 Jahre, wie gesagt, mache ich das schon. Und dann gibt es immer Phasen, wo man einfach, das kann manchmal ein halbes Jahr sein. Das ist schon extrem, aber kann vorkommen. Dass man überhaupt keine Lust hat zum Fotografieren. Also man denkt gewissermaßen schon, man ist fotografisch impotent geworden.
Das ist schön.
Ja, wirklich. Keine Angst. Ich sage den Jungs, Mädels gilt es auch. Keine Angst. Wenn es dann kommt, kommt es mit Macht und ihr seid besser als vor der Pause. Und das habe ich von vielen Kollegen bestätigt bekommen. Die ich da immer beruhigen konnte, nee, wartet mal ab. Und das ist das, was man wirklich als kreative Pause bezeichnet. Kreativ als, weil man weiß, man macht eigentlich nichts, aber man schöpft sozusagen die innere Kreativität oder baut die wieder auf. Und dann, also bei mir war es immer so, wie gesagt, von Kollegen habe ich es auch gehört, danach hat man ganz tolle Strecken, ganz tolle Ideen und so. Also überhaupt keine Ahnung, ich sehe das ganz gelassen und vielleicht noch ein Punkt, ich weiß nicht, ob man darauf kommt. Es ist ja so, ich liebe diese digitale Bildbearbeitung und liebe diese Zeit, das erleben zu dürfen. Aber für mich ist eine Datei auf dem Bildschirm nur ein Zwischenprodukt. Also entscheidend, und da bin ich nach wie vor konservativ, ist für mich das Bild an der Wand. Und ganz toll finde ich, dass wir heutzutage in der Lage sind, Bilder mit dem modernen Druckverfahren und dem Feinerdruck zu machen, die der früheren Technik haushoch überlegen sind. Ich habe jetzt mal meine Dias scannen lassen, also sagen wir mal, schon bin ich digital umgestiegen, Anfang der 90er, sagen wir Mitte der 90er. Was bis da war, ist eigentlich im Keller gelandet. Und ich dachte, das geht nicht. Das sind 25 Jahre deines fotografischen Lebens verloren. Ne? Und dann habe ich, jemand gefunden, ein Freund von mir, der hat mir die gescannt, weil dazu hatte ich überhaupt keine Lust. Und dann habe ich gemerkt, erstens, was ich noch für hochinteressante Sachen hatte, zum Beispiel eine ganz tolle Serie, da sind auch einige im Buch noch gekommen, vom Prenzlauer Berg, das ist ja in Berlin ja jetzt so ein Nobelviertel, aber Prenzlauer Berg 1988, Ost-Berlin. So, und jetzt kommt ein ganz interessanter philosophischer Gesichtspunkt. Ich habe ja immer Dia-Fotografie gemacht. Damals hatte ich aber auch vom Dia immer möglichst versucht, Papierbilder, also mit so einem Zibachrom-Verfahren, wahnsinnig teuer, wahnsinnig aufwendig und wahnsinnig schlecht, von jetziger Sicht aus. Und dann habe ich die gescannten Sachen jetzt bearbeitet, nachbearbeitet und habe gesehen, wie viel man da noch rausholen kann und habe die jetzt alle feiner Druck Hanemühle gemacht und das ist ein Traum. Das heißt, ich bin rund 30 Jahre nach der Aufnahme in der Lage, bessere Ergebnisse aus dem Material zu erzielen als zum Zeitpunkt der Aufnahme. Da kann man sagen, man sollte seine Dias nicht wegschmeißen, vielleicht in 100 Jahren kann daraus einer lebende Hologramme machen oder sowas.
Ja.
Ja. Verstehst du, was ich meine? Das ist hochinteressant. Also, dass man sozusagen die Technik einem hilft, sozusagen die Vergangenheit zu perfektionieren.
Ja, Wahnsinn.
Das ist schon irre, ja. Ja, das ist schon irre, ne? Also ich rate jedem, sich da mal aufzurappen oder das mal machen zu lassen. Und das hat sich bei mir mehr als gelohnt. Ja.
Ja, nee, ist ein interessanter Gedanke, dass das die Vergangenheit dann noch dass man die in der Gegenwart perfektionieren kann.
Ja, genau. Ja.
Ja. Aber überhaupt finde ich es wichtig, auch die Fotos gedruckt zu sehen. Ne? Also nicht nur auf der Festplatte zu haben und sich am Rechner anzuschauen, sondern wirklich so die Fotos, die einem am besten gefallen, ruhig mal drucken, auf Papier sich anschauen, an die Wand zu hängen. Also das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis.
Ja, auf jeden Fall. Also ich liebe das. Ja, also ich liebe diesen Druck. Es macht Spaß. Es ist einfach toll. Und man hat nicht mehr diese... Mal letzte mit der Dunkelkammer und der Chemie und sowas alles. Nein, ich bin ganz glücklich, diese Zeit erleben zu können. Wirklich. Also, ich finde es klasse.
Ja, und natürlich auch eine bessere Möglichkeit, die Fotos mit anderen zu teilen. Das ist doch immer schöner und wirkt viel wertiger, wenn das irgendwo an der Wand hängt, ein Bild.
Natürlich. Klar.
Wie schaut das bei Ihnen aus? Also, Sie sind jemand, der gerne Fotos ausstellt und natürlich auch Menschen zeigt, was Sie da fotografiert haben. Aber welchen Wert hat die Fotografie für Sie persönlich?
Also für mich persönlich ist es wirklich etwas, wo ich mein innerste Gefühle umsetzen kann. Also es ist wirklich für mich ein enormer Grad an Lebensqualität. Also ich denke mal, weiß ich nicht, ob ich so glücklich wäre ohne die Fotografie. Glaube ich nicht. Also vielleicht hätte ich was anderes. Aber nein, es ist ein wesentlicher Teil meines Lebens. Ich denke auch fotografisch, ich habe auch ein fotografisches Gedächtnis. Also das ist schon, und mir macht es auch Spaß, mein Wissen weiterzugeben. Und da denkt man jetzt, es kommt vielleicht ein kleiner Widerspruch. Also einerseits sage ich ja, dass Fotografie höchste Individualität ist, also sozusagen eine einerseits Subjektivierung der Umwelt, das war mal so ein Begriff, den ich geprägt habe, weil ich auf eine möglichst kurze Definition von Fotografie gebeten wurde, also Subjektivierung der Umwelt und in Form gegossene Emotionen. Mhm. Aber es soll was ganz Individuelles sein, also was ganz Intimes. So, andererseits vermittle ich aber natürlich auch trotzdem Regeln. Das hört sich im ersten Moment an wie ein Widerspruch, aber diese Regeln sollen einfach nur vermeiden helfen, Fehler zu begehen und sollen helfen, genau diese eigene Individualität auf auch die mal umzusetzen. Also ich habe da im Buch auch so ein paar Regeln, zum Beispiel, die sich einfach ein Anfänger merken sollte. Man kann dagegen verstoßen. Also wenn man sie beherrscht, kann man dagegen verstoßen. Wenn man das wissentlich macht, ist das auch klasse. Aber man sollte nicht halt in die Fallen laufen.
Zum Welche Beispiel, sind das zum Beispiel?
Fotografie bei Sonne zu machen, bei Mittagssonne, ist falsch. Es gibt Leute, die können das. Klar, die britischen Cracks, die können das. Aber im Prinzip rate ich davon ab, weil es sehr viel schwerer ist. Und das Bild einfach durch diese Lichtschatten, wenn die nicht gezielt sind, unruhig macht. Dann zum Beispiel rate ich immer, ein Stativ zu benutzen, gerade für Anfänger. Auch wenn es nicht unbedingt nötig ist von der Belichtungszeit her. Mhm. Aus folgendem Grund. Wenn Sie mit der Kamera losgehen und durch den Sucher gucken, dann sind Sie damit beschäftigt, eine Kamera zu halten, sich darauf zu konzentrieren, dass die Werte alle eingestellt sind und den Auslöser zu betätigen. Wenn die Kamera auf dem Stativ steht, das geht natürlich jetzt wirklich auch nur bei statischen Motiven, dann können Sie die Hände in die Rock- oder Hosentaschen stecken und gucken, heutzutage noch viel besser, auf dem Display hin und sehen ein Bild. Das ist was psychologisch völlig anderes. Sie sehen ein Bild und können dieses Bild beurteilen. Sie können sich sozusagen von sich selbst lösen und sagen, ich mache jetzt mal eine Bildbeurteilung. Und dann sehen Sie nämlich die Fehler an den Rändern. Also in der Mitte stimmt fast alles immer, weil das ist klar, das wollten Sie auch. Aber dann sehen Sie die Fehler an den Rändern und können entsprechend auch korrigieren. Also man löst sich von sich selbst, indem man sozusagen den eigentlichen Akt der Fotografie auslagert. Mhm. Ja, also sozusagen auf Stativ von sich weg. Also das gibt wirklich, sollte man mal ausprobieren. Und dann gibt es natürlich auch nochmal einen rein psychologischen Faktor, wenn Sie das Stativ mit haben. Dann machen Sie einen inneren Filter bei dem Motiv. Weil das Ding aufbauen, von der Schulter nehmen, auseinanderziehen, ist wahrscheinlich auch dreckig und sowas alles. Das machen Sie nur, wenn Sie überzeugt sind oder überzeugter sind, dass sich das auch für das Bild lohnt. Also Sie machen schon einen bestimmten
Qualitätstest.
Einen bestimmten Filter, ja, eine Qualitätsvorauswahl und haben dann auch letzten Endes ein besseres Ergebnis. Dann rate ich auch jedem Anfänger, schon ein Konzept zu haben. Also Beispiel, einer, der, weiß ich hier, Dampflokomotiven liebt, ja, und irgendwie die Museen besucht. Ein Fotograf, also der damit anfängt mit der Fotografie, der ist nach einer Weile einem besseren Fotografen haushoch überlegen, weil er das alles schon kennt. Er weiß, wie man Dampflokomotiven aufnimmt, sozusagen. Ja, also das ist ganz wichtig. Und dann kommt ein ganz Entscheidendes, was am schwersten zu vermitteln ist. Also wenn ich meine Seminare gemacht habe, kommen die Leute das überhaupt nicht verstanden. Nicht, das berühmte Nicht. Nämlich nicht auf den Auslöser drücken, wenn Sie nicht ganz sicher sind, dass Sie ein tolles Bild haben. Das kann immer noch Mist sein, ist es wahrscheinlich auch. Aber Sie machen nicht den Fehler, dass Sie sozusagen sich mit einem flüchtigen Ergebnis zufrieden geben und sagen, jetzt gehe ich weiter und das gute Bild verpasst haben. Das heißt, innerlich filtern, 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 lohnt sich's wirklich. Und erst dann abdrücken. Das halte ich für somit die wichtigste Sache überhaupt. Also wirklich filtern, filtern, filtern. Also ich habe einen Freund, der auch engagiert fotografiert und mit dem war ich schon öfter im Urlaub. Da habe ich mir mal so gesagt, aber guck mal ein bisschen bei ihm, auf der Speicherkarte ist Gold. Das könnte ich nie. Also der hat ein paar ganz gute Aufnahmen und daneben hat er Aufnahmen von seiner Frau am Strand oder beim Essen. Das wäre für mich völlig ausgeschlossen. Also das ist ganz komisch, wie unterschiedliche Charaktere sind. Ich mache niemals dann so Erinnerungsbilder. Macht meine Frau, freue ich mich drüber und hat einen Nachteil. Mir sind viele Sachen natürlich im Laufe des Lebens verloren gegangen, weil ich es nie gemacht habe. Also bei mir sind alles Bilder drauf, die zu einem Konzept passen, die sicherlich vielleicht auch nochmal ein paar unterschiedliche Belichtungen oder mal ein bisschen die Perspektive ändert. Aber im Prinzip sind es alles Bilder, die ich mir so dann schon ausgesucht habe und die dann dafür gedacht sind, vielleicht irgendwann mal in so eine Reihe mit reinzukommen. Aber so, nee, das könnte ich gar nicht. Ist ganz komisch, wie unterschiedlich die Leute ticken da, ja, in so einem Fall.
Ja. Ja. Ja, also eine klare Vorstellung von dem zu haben, was man erreichen möchte und dann eben nicht nach diesem Gießkannenprinzip zu verfahren, einfach genau. Mal auf den Auslöser zu drücken. Heutzutage, gut, mit den Speicherkarten, Platz ist nicht mehr das Problem, ne? Aber irgendwann...
Aber die Psyche, also die genau, Disziplin ist das Problem.
Das ist der entscheidende Punkt, ne? Eben das Psychologische dahinter. Man kann natürlich dann oder hat vom Ergebnis her unter 10 oder 100 Versuchen wahrscheinlich 2, 3 gute dabei, aber man weiß dann im Endeffekt nicht genau, warum gerade diese Bilder, die gut geworden sind. Ne?
Ja. Ja, genau. Das ist übrigens auch nochmal ein Aspekt, dass man, wenn man ein Gießkannenprinzip macht und hat ein gutes Bild bei, dann ist das gute Bild zu einem gekommen.
Ja.
Wenn man gezielt losgeht, dann geht man zu dem guten Bild. Das heißt, man ist Herr des Geschehens. Und das ist viel wichtiger, weil man dieses dann fürs nächste Mal auch wieder verwenden kann. Ja, man lernt ja draus, weil man weiß, aha, so ist es. Und es gibt ja zwei, sagen wir mal, fotografische, sagen wir mal, Charaktere. Also ich erinnere mich, mein alter Lehrer Messerschmidt, also der Vorsitzende von dem Fotoclub damals, der war immer am besten, wenn er an einer Location das erste Mal war. Also von der ersten Faszination. Danach wurde er schlechter, wenn er einmal wieder hin ist. Bei mir ist es umgekehrt. Ich werde immer besser, je öfter ich zu einer Location gehe oder mein Konzept verwirkliche, weil ich dann schon die Ergebnisse gespeichert habe und kann dann schon fein adaptieren. Also schon so kleine Verbesserungen machen, um das zu perfektionieren. So, und dann sagen die Leute, Mensch, gehst du hier schon wieder in den Kasan, du hast doch schon tolle Ausstellungen von Räumen und so. Sage ich, stimmt. Aber erstens macht es mir Spaß. Zweitens sehe ich immer wieder doch was Neues. Und das Dritte ist, die Ausstellung wird, wenn sie auch schon ganz gut ist, immer noch besser, weil ich sozusagen das relativ schlechte Bild durch ein besseres austausche. Mhm. Das heißt, ich optimiere meine eigene Kollektion durch Bilder, die jetzt vielleicht ein ganz besonderes Licht hatten oder wie gesagt, wie wir vorhin darüber sprachen, ich besonders gut drauf war und was gesehen habe und so. Also je öfter ich da bin, desto besser werde ich. Und dann wird natürlich auch das Niveau dieser Kollektion oder dieser Ausstellung besser, je länger ich dran bin. Das ist völlig klar.
Hm, ja. Ja, es sind so zwei verschiedene Herangehensweise, ne? Jeder Fotograf ist da ein bisschen anders, aber ja, das ist auf jeden Fall, ich tendiere da auch eher zu ihrer Herangehensweise, dass ich gerne an Orte zurückkehre und das Gefühl habe, dass die Fotos dann mit der Zeit auch nochmal einen Tick besser werden.
Ja, genau.
Ja.
Also vielleicht nochmal ein Satz zu dem Buch. Das Buch ist einerseits, ja, es hat eigentlich drei Funktionen. Es ist ein Bildband, es ist ein Lehrbuch und es ist letzten Endes ein Überblick über mein fotografisches Lebenswerk. Weil es wirklich Bilder von ganz am Anfang, also das hatte ich auch geschrieben, glaube ich, bei dem Bild, von den ersten 10 Diafilmen bis jetzt zum letzten Jahr, wo das Buch erschienen ist. Also das ganze Spektrum ist da drin. Und man sieht in vielen, wenn man genau hinguckt, dass sich der Grundsatz bei der Fotografie überhaupt nicht geändert hat. Ja, also das war von Anfang an so und deswegen denke ich, dass Fotografie auch eben eine ganz individuelle Sache ist. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen empfindlich, wenn in dieser Amateurszene so viel kopiert wird. Nicht, weil mich einer kopiert, sondern weil ich sage, deine Individualität geht der Fotografie verloren. Ja, das muss man überlegen. Also wenn einer immer den anderen was nachmacht, dann geht ja die Kreativität desjenigen, der nachmacht, verloren. Vielleicht hätte der ja, wenn er das nicht machen würde, eine gute Sache, die uns auch wirklich den Blick erweitern würden. Ja, das sollte man immer mal ein bisschen bedenken. Also wie das auch die Sache, ich habe keine Vorbilder, ich versuche möglichst nicht, wenn ich irgendwas vorhabe, mir ähnliche Bilder vorher anzugucken, weil ich das wirklich aus mir heraus sozusagen den eigenen Blick haben will.
Hm. Ja. Ja, was Sie sagen, dass die Essenz der Fotografie sich eigentlich nicht verändert hat, sondern das, was sich verändert hat, ist die Technik oder mit der wir heute Bilder aufnehmen.
Ja, die Technik hat sich verändert und es ist natürlich so, es ist schon deutlich leichter als früher. Also wenn ich an dieses eine Bild denke, was das Schlussbild übrigens in dem Buch, der Aufstieg. Das war eine Situation, so Anfang der 80er Jahre auf Lanzarote, da gibt es eine schöne Treppe von Cesar Manrique, diesen Architekten da. Und da hatte ich halt die Idee, ein Mädchen mit so roten Schuhen da verwischt hochgehen zu lassen. So, ein mit Stativ, ein mit. Aber sie haben ja keine Chance. Sie arbeiten ja blind. Man kann sagen, so ungefähr 6. Sekunde, 8. Sekunde, ja, schön. Aber Diafilm, das sehen sie dann, wenn sie wieder aus dem Urlaub zurück sind. Und dann kommt das Ergebnis. Hatte ich wahnsinniges Glück, dass da eins bei war, was gestimmt hat. Heutzutage ist das doch lächerlich. Gucke ich auf den Monitor, sehe, nee, das ist zu stark verwischt, ist zu schwach verwischt, ändere die Zeit und bups, der nächste sitzt und ich kann gleich das Ergebnis sehen.
Ja, genau.
Ja, das ist schon, also vieles ist schon wesentlich leichter geworden, ja. Und das finde ich klasse. Also ich liebe diese Zeit.
Ja, wenn man. Man muss es nur richtig einsetzen für sich, ne? Und man darf da nicht irgendwo in die, oder die Gefahr, die vielleicht darin lauert, ist, dass die technischen Aspekte so einfach geworden sind, dass man ja ein bisschen träge vielleicht wird, was das Konzeptionelle angeht und einfach sich dann zufrieden gibt, ein technisch perfektes Foto zu machen, aber dem Foto dann irgendwo so ein bisschen die Seele fehlt.
Ja, das ist auch ein bisschen der Sinn des Buches, da nochmal drauf aufmerksam zu machen. Also diese Grundgedanken der Konzeption, der Individualität nicht zu vernachlässigen, sondern die, sagen wir mal, die digitale Fähigkeit, die wir jetzt alle haben, zu nutzen in diesem Sinne, aber nicht ihr sozusagen als Spieltrieb nachgeben. So würde ich es mal formulieren. Und ich mache nicht mehr Bilder als früher. Also im Gegenteil, wie ich eben schon an diesem Beispiel schilderte, musste man ja früher viel öfter blind streuen. Ja, bei Belichtungsreihen und bei Zeit und sowas alles. Heute sehe ich das Ergebnis und kann viel gezielter. Vielleicht, wenn es nötig ist, mit einer Korrektur, habe ich dann das Bild, was ich will. Ja, also ich bin, glaube ich, eher sparsamer geworden mit meiner Auslösung als früher. Hm. Ja, würde ich mal so sagen.
Ja, spannend. In dem Untertitel Ihres Buches heißt es, Verborgenes sichtbar zu machen. Und das führt uns so ein bisschen wieder dahin zurück, was die Fotografie für einen persönlich auch bedeuten kann. Sie haben das schon ein bisschen angerissen. Das ist natürlich einmal die subjektive Wahrnehmung der Welt und der Ausdruck von dem, was man sieht. Und also für mich hat Fotografie auch immer ganz viel damit zu tun, die Welt oder achtsamer durch die Welt zu gehen. Wenn ich die Kamera in der Hand habe, dann zuckt es im Finger. Ich weiß manchmal gar nicht, warum, aber ich sehe etwas, was meine Achtsamkeit oder meine Aufmerksamkeit findet. Und in diesem Untertitel jetzt Verborgenes sichtbar zu machen, das ist auf der einen Seite ja richtig, aber vielleicht sind es nicht immer Dinge, die verborgen sind, sondern die Dinge sind verborgen, weil wir sie vielleicht nicht sehen oder nicht wahrnehmen, aber sie sind irgendwie immer da. Und mit der Kamera, ja, hat man so ein Werkzeug in der Hand, um diese Dinge dann auch aufzuspüren. Also so sehe ich das manchmal.
Na, also dieser Untertitel meint ein bisschen was anderes. Er meint ja nicht, wie ich auf die Sachen reagiere, das ist klar. Dann, sondern was ich sichtbar machen kann für andere. Das ist das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe. Zum Beispiel ist ja eine hochinteressante Serie da drin, die nennt sich Ars Morbidum. Das heißt, ja, zerfallene Details an Wänden,
ja,
sichtbar zu machen, dass die an sich schon für abstrakte Bilder ergeben. Also das, was die abstrakten Maler sozusagen von sich heraus auf die Leinwand bringen, hat die Natur schon lange gemacht. Man muss es nur sehen und dann für andere sichtbar machen, indem man es fotografiert.
Mhm. Okay.
Also das meine ich, Dinge sichtbar für andere zu machen, die normalerweise nicht sehen. Dazu gehört natürlich, da haben Sie völlig recht, dass ich es erstmal sehe. Aber das ist halt diese Schule, bestimmte Strukturen und formale Zusammenhänge vielleicht schneller und intensiver zu erkennen als jemand, der sich nicht mit Fotografie beschäftigt.
Mhm. Ja, okay.
Aber es ist eine Verborgenes. Es ist was etwas Verborgenes, weil der da sich nicht fotografisch unterwegs ist und durch diese Räume geht, sowas nicht sieht. Aber wenn er das Bild nachher sieht, dann ist ihm dieses Verborgene, wird ihm dann bewusst und ich mache es sichtbar.
Ja.
Durch die Fotografie.
Ja, genau. Diese zwei Ebenen, die da drin stecken. Ja. Sehr schön. Herr Kriegelstein, abschließend würde ich gerne noch Thema mit Ihnen besprechen, und zwar sind das die verschiedenen Entwicklungsstufen eines Fotografen oder die jeder Fotograf durchmacht, die ich sehr interessant finde, die Sie sehr gut beschreiben in Ihrem Buch. Das fängt an mit der Begegnung. Das ist so die erste Erfahrung mit dem Medium Fotografie.
Ja, also das ist ja das, was ganz einfach sozusagen der erste Kontakt. Also das ist, was ich in meiner eigenen Biografie vorhin gesagt habe, dass ich eine Kamera mir gekauft habe, nur um im Urlaub so ein bisschen was festzuhalten sozusagen. Und das ist die erste Begegnung. Man guckt da durch und sieht, das kann man im Sucher sehen, und später sieht man die Bilder. Heutzutage sieht man sie sofort auf dem Bildschirm. So, und die zweite Sache ist die Auseinandersetzung. Das heißt, dass ich anfange, mit dem, was ich da mache, mich auseinanderzusetzen. Also nicht nur einfach sozusagen die Kamera blind halte, sondern ich sehe das davor und schiebe die Kamera ein bisschen nach rechts, dann sieht es auf einmal ganz anders aus. Oder ich betätige das Zoom, dann sieht es auch nochmal anders aus. Und so setze ich mich damit auseinander und versuche, zu einem Bild zu kommen. Und da greifen natürlich jetzt auch diese ganzen didaktischen Sachen der Bildgestaltung greifen ja dann in diesen Punkt ein.
Das heißt, es ist so der Moment, in dem man sich der Möglichkeiten bewusst wird, ohne jetzt im Detail zu verstehen, wie das alles zusammenhängt, aber sich so ein bisschen die Vorstellung öffnet, was Fotografie alles sein kann.
Ja, das wäre noch bei der Beginn Auseinandersetzung schon, dass ich aktiv tätig bin und versuche, etwas zu erreichen.
Okay.
Und das dann nehme ich mir dann Bücher von Bildgestaltung und sowas, um zu sehen, wie macht man sowas. Ne? Wenn ich mich auseinander, wie macht man es? Und da haben wir dann diese Frage der Beherrschung, da kann ich es schon. Also ich weiß, diese Regeln anzuwenden, aber unter Umständen befriedigen mich die Bilder nicht so. Und das ist das, was ich auch vorhin sagte in der einen Biografie, dass ich in Kreuzberg durch Zufall ein tolles Bild gemacht habe und dann war wochenlang nichts, bis ich dann dahinter gekommen bin, ich muss das aktiv beeinflussen. Das heißt, da kommt dann sowas rein, dass ich mir eine gute Bühne suche und gucke, was passiert vor der Bühne, oder selber Regie führe, indem ich mir so ein paar Protagonisten hole, wie ich dann dahin baue und sowas alles. Also dann beherrschen, indem ich aktiv zu dem Bild komme, was ich selber möchte. Und die Abstraktion ist natürlich die völlige Freiheit, die wir jetzt ja erst haben oder viel, viel stärker haben als zu analogen Zeiten, jetzt in der digitalen Zeit. Ich kann am Rechner Dinge komponieren, die es in der Wirklichkeit so nicht gibt oder die so selten vorkommen und so ideal wären, dass man darauf nicht warten kann in seinem fotografischen Leben, und versucht zu optimieren oder zu abstrahieren bestimmte Sachen, um sozusagen nur die eigene Gefühlswelt mit diesen formalen Strukturen umzusetzen, um zu dem Bild zu kommen. Also fast wie ein Maler oder eigentlich so wie ein Maler, nur dass man halt nicht den Pinsel in die Farbe taucht, sondern das Objektiv auf Strukturen oder auf das Leben richtet oder wie auch immer und diese Sachen dann miteinander verbindet.
Mhm. Ja. Ja, sehr, sehr spannend, dieser Weg, also diese fünf Stufen, die Sie da beschreiben, die von der Begegnung, Auseinandersetzung über die Beherrschung, dann die vierte Stufe, die Regie, dass man sich Bühnen baut, dass man Fotos, die man im Kopf hat, als Autor dann umsetzt mit den Werkzeugen, die man gelernt hat, mit den fotografischen Mitteln, und dann die letzte Ebene, diese Abstraktion, diese völlige Loslösung und Neuausrichtung. Ganz toll. Und ja, am Ende steht also, dann, ja?
Ja, also ich meine, jetzt vielleicht nochmal, das heißt nicht, dass man, dass jetzt die Abstraktion unbedingt die höchste Stufe der Fotografie sein muss, das wird falsch verstanden, sondern das ist so eine Entwicklung, die man machen kann, die man macht und die ich auch gemacht habe. Aber man kann natürlich sofort wieder zurückkehren in die vielleicht nicht in die Begegnung, das sonst nicht mehr schaffen. Aber sozusagen die Stufe des Beherrschens, dass man sagt, oder der Regie, dass man sagt, das ist mein Weg, Also ich will zum Beispiel, akzeptiere ich völlig, finde ich auch klasse, wenn einer sagt, nein, ich will nicht meine Bilder bearbeiten, ich bleibe bei der reinen, puren Live-Fotografie. Mhm. Der hat es schwer, aber ich finde es klasse. Ja, also trotzdem können da super Bilder rauskommen. Ja? Also das ist jetzt nicht so eine Qualitätssteigerung, sondern eher so ein Weg, wie er verlaufen kann, den man aber auch wieder ein bisschen ein paar Schritte zurückgehen kann und sagen, Mensch, dieser Rastplatz hat mir ganz gut gefallen, da möchte ich doch noch mal ein bisschen länger vorbei. So muss man sehen. Ich liebe die abstrakte Sache. Also das völlig Verrückte ist, ich bin gerade wieder nämlich bei so einer Serie, habe ich gerade auf dem Bildschirm. Ich habe eine abstrakte Serie drin, wo ich wirklich mit null Bildschirm, also mit einem ganz, ganz grauen Bildschirm angefangen habe und habe angefangen zu komponieren. Ganz abstrakt. So, da müsste man ja denken, naja, da kannst du ja mal weitermachen, kannst du weiter, wann hörst du auf? Komischerweise ist es, man fügt die Teile zusammen und irgendwann ist es wie so Zahnrädchen. Die fassen ineinander und das ist es. Dann machst du nicht mehr weiter. Das ist irre. Das ist wirklich verrückt. Erstmal muss man da absolut in der Stimmung sein. Also die kann man nicht machen. Ich setze mich jetzt in, ich mache.
Ja, das muss passieren.
Sondern das muss aus innen rauskommen, da muss ich Lust haben und so weiter. Und dann weiß man, wann man fertig ist mit dem Bild. Also mir geht es so, ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Aber mir geht es so, ich weiß genau, wann es fertig ist und dann mache ich auch nichts mehr dran. Und dann sagt der eine, ja, wieso, du hättest doch noch was reinmachen können oder das ist ein bisschen dunkler. Nee, sage ich, für mich war das Bild so fertig.
Ja, aha. Und ist das ist dann einfach ein Gefühl oder können Sie das, wenn Sie drüber nachdenken, auch genau begründen, warum das so ist?
Also es ist ein Gefühl, ganz eindeutig, und das ist ein Bauchgefühl, nach dem richte ich mich. Hinterher ist das Bild komischerweise auch formal absolut stimmig, also für mich. Ja, also es ist ein Bauchgefühl und dann ist es aber auch für mich nach meinen Regeln aus meiner Sicht stimmig. Also auch von den Strukturen, von den Gewichten der einzelnen Elemente oder so.
Mhm. Ja. Ja, spannend. All die Dinge, über die wir gesprochen haben, wie man ein fotografisches Sehen schulen kann, entwickeln kann. Und ja, das alles führt dann irgendwann dazu, dass man seine eigene fotografische Handschrift hat. Und Sie schreiben dazu in Ihrem Buch, die Handschrift des Fotografen kommt aus dem Inneren des Künstlers und kann sich nur ohne Außeneinfluss und Verzicht auf externe Zielvorgaben formen. Das ist so ein bisschen das, was wir ja am Anfang auch schon besprochen haben.
Genau.
Ne? Dieses finale
Fotografie. Finale und kausale Fotografie, genau.
Ja, genau. Ja, das ist doch eine schöne Klammer, dass wir dann am Ende wieder am Anfang angekommen sind.
Genau, ja. Schön, freut mich, ja.
Herr Kriegelstein, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen über Fotografie zu sprechen.
Mir auch, ja. Es war wirklich toll. Also ich hoffe, dass wir da auch was für die Hörer vermitteln konnten.
Da bin ich mir ganz sicher. Da waren sehr viele wirklich schöne Tipps dabei und spannende Gedanken, wie man seine Fotografie ja auf ein höheres Niveau heben kann.
Schön, das freut mich.
Ich danke Ihnen.
Wenn wir das schaffen, ist es hier recht.
Ja, genau.
Ich danke Ihnen.
Alles Gute.
Ihnen auch. Bis dann.
Bis
ciao,
dann. Ciao. Tschüss. Ja, das war das Interview mit Manfred Kriegelstein über die Kunst des Sehens in der Fotografie. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du kurz auf iTunes vorbeischaust und mir dort eine Rezension und Bewertung hinterlässt. Du hilfst mir damit, die Show noch ein bisschen sichtbarer und bekannter zu machen. Außerdem an dieser Stelle nochmal ganz herzlich die Einladung der Gate 7 Facebook Community beizutreten. Wenn du Lust hast, dich mit anderen und natürlich auch mit mir über die Themen Fotografie und Reisen auszutauschen, dann bist du dort genau richtig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Kai.